Ich möchte jetzt mit den Fällen anfangen. Wir fangen an. Ein 7 Jahre altes Mädchen, seit 8 Stunden Fieber bis 39 Grad, hat zehnmal vorher erbrochen, Kopfschmerzen, Ganzkörperschmerz, kein Durchfall. In der Schule sind Fälle von Shigellosen aufgetreten. Im Status stellen wir fest, das Kind hat 39 Grad Ohrtemperatur. Der allgemeine Zustand ist mäßig reduziert. Herz und Lunge sind in Ordnung. Die Rachenhinterwand ist minimal gerötet, aber wir finden keine Belege. Lymphknoten sind zervikal leicht, beidseits nur leicht vergrößert. Abdomen hat einen diffusen Druckschmerz und eine kleine Resistenztasten im Unterbauch. Ja, sie zeigt Zeichen der atopischen Dermatitis und ist nicht meningeal. Wir machen den Labor und stellen fest, das ist eigentlich ein recht unspezifisches, nicht aufregendes Blutbild. Das CRP ist mit 25,9 eigentlich nur leicht erhöht. Bei uns ein Milligramm pro Liter. Ja. Das heißt, bei uns ist die Grenze 5 und 25 ist eigentlich leicht erhöht. Das Kreatinin ist halt mit 1,2 Milligramm pro Deziliter doch erhöht, das Bun auch mit 25. Im Blutgas sieht man, dass sie doch scheinbar jetzt zehnmal gebrochen hat, mit einem B6S von minus 6, aber alles noch kompensiert. Das CO2 ist 30. Okay. Aufgrund der Resistenz haben wir sie zum Ultraschall geschickt und da ist der Befund, dass sie mit einem intestinalen Infekt vereinbar, sonst haben wir keine Auffälligkeiten, dann Panik soll nicht darzustellen. Was machen wir mit der Patientin?
Wäre es für eine ambulante intravenöse Rehydratation, klinische Besserung, Entlassung nach Hause
und Kontrolle am nächsten Tag?
Keiner. Okay. B, für die orale Rehydratationsversuch und Entlassung, je nach Klinik, Kontrolle am nächsten Tag. Okay. C, orale Rehydratation bzw. IV-Rehydratation, anschließend Laborkontrolle und Entlassung am nächsten Entlassung,
je nach Labor. Oder D, wäre es für die Aufnahme?
Keiner?
Interessant. Gut, wir haben das Kind... Wir haben das Kind aufgenommen. Okay. Ja. Aufgrund von zwei Sachen. Also bei uns gibt es keine ambulante Rehydratation, weil unsere Ambulanz nicht ausgerichtet dafür ist. Ja. Sonst hätten wir es wahrscheinlich eh versucht, ambulant zu rehydrieren. Dann haben wir es mal aufgenommen. Ja. Lustigerweise war es auch gut so, dass wir die aufgenommen haben.
Weil eine Stunde später ist der Anruf von der Station gekommen. Der Patientin A geht so schlecht. Sie fiebert weiter, kein Absinken auf Antipyretika, klagt über Kopfschmerzen. Blass und hat einen Ausschlag entwickelt, zittrig und wird zunehmend somnolent.
Wenn man sie dann anschaut, hat sie so ausgeschaut. Gut, dass wir sie nicht nach Hause geschickt haben. Was ist denn die wahrscheinlichste Diagnose?
Idiopathische thrombozytopenische Purpura.
Wer ist dafür? ITP.
B. Purpura fulminans bei wahrscheinlich bakterielle Sepsis.
C. Virales petechiales Exanthem.
D. Van Willebald Branderkrankung.
A. Für die Hämophilie A.
Gut.
Also wenn die Patientin Hämophilie A hätte, hätten wir das natürlich publiziert, dann glaube ich, wäre sie die dritte Frau auf der Welt, die das hat.
Gut, natürlich war es eine Purpura fulminans bei wahrscheinlich bakterielle Sepsis.
Es gibt sogar einen Petechien-Algorithmus. Ja. Da schaut man sich an die größte Petechien und schaut, kommt, versucht dann eine Diagnose zu kommen. Ne? Also man fängt an
oben, Petechien, Kind septisch, dann nimmt man es auf. Ne? Nein, die Petechien sind kleiner als 1 Millimeter und sind eher mechanisch, sprich von Husten oder das Kind hat so massiv verbrochen, dann kann ich auf ein Labor verzichten. Ne? Wenn sie größer als 1 Millimeter sind und sie nicht mechanisch sind, muss ich ein Blut abnehmen, das haben wir eher gemacht vorher schon. Je nachdem, wie das Blutbild ist, vor allem das Weiße, muss ich weitermachen. Ja. Und wenn es sozusagen das Blutbild normal ist, kann ich es dann weiter noch aufschlüsseln. Also eine Purpura fulminans ist definiert als schnell fortschreitende thrombotische Störung mit mikrothrombotischem Verschluss von Gefäßen und Hautblutungen infolge einer disseminierten interversalen Koagulopathie. Zumeist in Folge oder nach infektiösen Erkrankungen. Die häufigste Erreger dieser infektiösen Purpura fulminans sind die Meningokokken, die Streptokokken, die Gruppe A und Gruppe B Streptokokken, die Haemophilus, Staphylococcus und andere Bakterien. Auch Malaria kann sowas machen. Wie ist weiter mit der Patientin gegangen? Sie war kontaktierbar, orientiert, neurologisch unauffällig, war nicht meningial.
Also dieser Anruf mit dem Somnolent dürfte ihm die nicht gestimmt haben.
Der Blutdruck war 45 zu 22, die Herzfrequenz 140. Der venöse Ausdruck war ein pH von 7,25, das CO2 37, Laktat 8 und ein B6S von minus 10.
Also wenn wir jetzt unser Pediatric Assessment Triangle von vorher nehmen, hat sich doch deutlich was geändert, oder? Also wir haben jetzt eine abnormale Haut. Wenn man sich den Ausdruck anschaut, haben wir wahrscheinlich eine anormale Atmung. Was machen wir weiter? Wer ist dafür, einen Zugang zu legen und sofortiger Beginn mit Antibiotika und Schockbehandlung?
Aufzeigen.
Gut. Wer ist dafür, ein CT-Schädel bei Normalbefinden, Lumbalpunktionkulturen und Schockbehandlung durchzuführen? Wer ist dafür, einen Zugang zu legen, Kulturen, Antibiotika und Schocktherapie? Ja, war nämlich ein Leger, die erste Frage. Und die, wer ist dafür, in Lumbalpunktion ohne CT, Zugang legen, Kulturen abnehmen, Antibiotika und Schockbehandlung?
Keiner?
Gut. Wir haben natürlich noch Kulturen vorher abgenommen, sprich die Antwort 1 war natürlich eine Fangfrage. Ja. Wir haben einen Zugang gelegt, Kulturen abgenommen, Antibiotika und Schocktherapie. Ja. Aber wahrscheinlich hätte man auch die machen können, ne? Man hätte die auch lumbal punktieren können. Ne? Weil eine Purpura fulminans ist keine Kontraindikation gegen Lumbalpunktion. Keine absolute Kontraindikation. Es ist nur eine relative Kontraindikation. Ne? Gut, sprich, wenn man ihre erste Gerinnung gesehen hat, hätte man es auch machen können. Ja? Aber wir haben es nicht gemacht. Eben aus Furcht wegen der Purpura fulminans. Ja? Aber die wäre auch nicht falsch gewesen. Ja? Natürlich soll man, wenn möglich, Kulturen vorher abnehmen, bevor man die Antibiotikatherapie startet. Unsere Arbeitshypothese war Verdacht auf septischer Schock bei Meningokokkensepsis. Da müsste man mal definieren. Zuerst müsste man mal das SIRS definieren. Das SIRS ist durch irgendwie sehr. Also, früher hat man die Sepsis definiert als sozusagen als invasive Infektion. Heutzutage muss man die Sepsis über die SIRS definieren. Ja. Man muss so vorher das SIRS definieren. Und dann kann man die Sepsis definieren. Die Sepsis ist eine SIRS in Kombination mit einem Infekt bzw. mit einem hochgradigen Verdacht auf einen Infekt. Davon kann man auch die schwere Sepsis unterscheiden. Das ist noch die Sepsis mit einer Dysfunktion von mindestens zwei Organsystemen. In dem Fall war es bei ihr, welche Organsysteme? Bitte? Kardiovaskulär. Warum kardiovaskulär? Genau, der Blutdruck war es. Was haben wir noch? Wir haben schon im ersten Labor gesehen, dass sie eigentlich einen Krebs von 1,2 hat. Ja. Sprich auch, dass die Niere nicht wirklich richtig arbeitet. Ja. Gut, der septische Sock wird definiert noch als Sepsis mit kardiovaskulärer Dysfunktion, die trotz Gabe von 40 Milliliter also größer gleich 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht persistiert. Ja. Sprich, eigentlich unsere Arbeitshypothese falsch, weil wir haben ja noch nicht 40 Milliliter gehabt. Das wird noch gar nicht septischer Sock sagen können, aber Kleinigkeiten. Die Therapie des septischen Sock ist, da gibt es einen internationalen Konsensus bzw. eine Guideline, das ist für Surviving Sepsis Campaign. Ja. Das ist die zeitliche Abfolge, ja. Das ist für Erwachsene. Ja. Also innerhalb der ersten 3 Stunden soll ich Laktat messen, eine Blutkultur abnehmen, Breitbandspektrum Antibiotikum verabreichen, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht Kristalloide verabreichen oder das Laktat unter 4 bringen. Und innerhalb von 6 Stunden sollte ich schauen, dass der Blutdruck über 65 ist. Und bei der arteriellen Hypertension soll ich das Laktat wiederholt messen, den ZVT messen und die zentrale Sättigung. Gell? Bei Erwachsenen, da habe ich 6 Stunden, das ist eigentlich, kann man locker machen. Gell? Bei den Kindern schaut es leider anders aus. Gell? Also bei uns fällt weg die 3 Stunden, ja? Sondern bei uns sollte das alles in 60 Minuten passieren. Ja? Man soll Blutkulturen machen, man soll ein Breitbandspektrum Antibiotika geben, man sollte 20 bis 60 Milliliter Kristalloide geben. Ja?
Man sollte mit Vasopressoren bzw. Inotropika anfangen und man sollte, die zentrale venöse Sättigung. Ja? Und das in 60 Minuten bei Kindern. Ja? Das heißt, da muss ich anzahlen. Das ist sozusagen, wenn man sich das durchschaut, das sind die Vorschläge, einfach runterzuladen bei sepsis.org. Ja? Und es endet sogar so, wenn der Schock weiter besteht und der Katechumin resistent ist und auch auf Cortison nicht anspricht, sprich Hydrocortison nicht anspricht, sollte man dem Kind eine ECMO zuführen. Weiterer Verlauf der Patientin. Also, sie ist natürlich am gleichen Tag auf die Kinderintensiv gekommen, sie hat den ZVK bekommen. Hat sie für den ZVK legen, hat man sie sedieren müssen, darauf ist sie bradykard geworden und hat sie mechanisch und medizinisch reanimieren müssen. Sie hat dann Pleuradrainagen gebraucht. Am 11.2. hatten wir den Befund der Meningokokken B. Am 14.2., also eine Woche später, haben wir sozusagen einen Extubationsversuch gewagt. Ist nicht ganz geglückt und drei Tage später haben wir sie dann extubieren können. 12 Tage nach Beginn des Ganzen haben wir sie wieder auf die Normalstation transferieren können. Und einen Monat später ist sie erst nach Hause gegangen. Wir haben dann noch eine MRT-Schädel gemacht, weil es war nie klar, ob das nicht auch eine Meningitis auch ist. Weil wir haben sie nicht punktiert, darum haben wir es nicht wissen können. Und da hat man irgendwelche fragliche Affektionen gesehen. Also es war wahrscheinlich doch auch eine Meningitis dabei. Und bis zum 13. Juli hat man noch ihre Hautnekrosen chirurgisch behandeln müssen. Die war dann ungefähr 3 Monate in Jugendorfstraße Engel zur Reha. Und jetzt im Oktober war sie bei uns bei der Kontrolle. Das ist eigentlich neurologisch großteils unauffällig. Was sie weiter hat, ist Kopfschmerzen und ein bisschen eine schwächere Raumlagewahrnehmung. Also eigentlich relativ gut ausgegangen. Und jetzt noch schnell zur Meningokokkenerkrankung etwas. Also der Erreger ist die Neisseria meningitidis. Ja. Es gibt 8 Serogruppen, nicht nur 5. Ja. Also es ist nicht nur ACWYB, ja, sondern es gibt A, B, C, L, W135, X, Y, Z. Ja. L, X und Z, da weiß man nicht wirklich, ob sie humanpathogen sind. Ja. Aber sie, und was sie ausmachen. Ja. Also die Meningokokkenerkrankung hat weltweit eine relativ hohe Letalität mit 20%. Ja. Säuglinge und junge Kinder sind hauptbetroffen. Und es gibt noch einen zweiten Erkrankungsgipfel des Adoleszenz und im Alter. Und das Schlimme daran ist 90%, oder? Aber so ist 90% der Erkrankten war vorher vollkommen gesund. Das ist die Verbreitung. Also bei uns in Europa ist eher B, und dann kommt C. In den USA ist zum Beispiel B, C, Y gleich. In Afrika dominiert A und W, das W135 ist eher sozusagen aus dem arabischen Bereich. Es kommt regelmäßig bei den Hajj, Leute, die von der Hajj zurückkommen, sind oft besiedelt mit dem W135. Australien hat auch B. Jetzt zu den österreichischen Zahlen, also die Inzidenz ist in Österreich relativ niedrig. Also es gibt sogar 59 Fälle im Jahr. Die Letalität ist 8,5%. 2012 waren das 5 Fälle, ne? Und aufteilen, also wie gesagt, Gruppe B ist dominant, dann C, Y und B. Man sieht die Inzidenz in Altersgruppen, also das ist wie gesagt, Kinder unter einem Jahr und 1 bis 4 sind am meisten betroffen, und dann steigt es nochmal an, 19 bis 20. Seit 2005 ist eigentlich ist es weniger geworden, die Inzidenz. Ne? Was irgendwie nicht weniger geworden ist, und es erwartet, dass es wahrscheinlich weniger wird, ist die C. Weil C wird ja schon seit einigen Jahren geimpft, aber es hat scheinbar noch keinen durchschlagenden Erfolg. Das waren die Verstorbenen, die 2012 verstorben sind. Also waren 2 an der B, 2 an der C. So viel zu, es macht keinen Sinn, C in Österreich zu impfen. Es sind immerhin 50% der Verstorbenen, waren an C. Also durch Impfung verhinderbar gewesen. Und bei einem ist leider kein Sekret an die AGES gegangen. Also die Meningokokken können nicht eine Meningitis machen, sondern sie können eben eine Meningitis plus Sepsis machen oder sie können eine Sepsis ohne Meningitis machen. Ja. Zusätzlich können sie eine Pneumonie, eine Arthritis, eine Otitis oder eine Epiglottitis machen. Das kommt aber in Österreich so gut wie nicht vor. Die Risikofaktoren sind natürlich vom Wirten, ja. Vor allem eine Störung in der terminalen Komplementkaskade ist dazu zu nennen, Asplenie. Dann gibt es noch genetische Risikofaktoren, und man weiß nicht, weil ca. 10-15% der Bevölkerung tragen das in der Nase, die Meningokokkenkeim. Man hat aber keine Ahnung, was das heißt. und natürlich die Expositionsfaktoren. Die typische Präsentationssymptomatik: Fieber, Kopfschmerzen, Konzentration, Schwäche, Erbrechen, Halsschmerzen, Myalgien. Und dann gibt es die klassische Trias, das ist die mentale Alteration, der Meningismus und Fieber, das vor allem bei der Meningitis. Aber das ist leider gar nicht so hochspezifisch für die Meningokokken-Meningitis, sondern das ist eher für die Pneumokokken-Meningitis hochspezifisch. Ca. 85% der Pneumokokken-Meningitiden haben das und nur 58% der Meningokken-Meningitis. Wenn man dann noch den typischen Purpura dazu zählt, sind wir dann bei 85% bei der Meningokken-Meningitis. Das Problem ist, das sind alles sehr unspezifische Symptome, außer diese klassische Trias. Und darum werden auch die meisten Kinder wieder nach Hause geschickt, also die meisten, viele Kinder werden wieder nach Hause geschickt. Da gibt es eine Studie, dass wenn ca. 49% der Patienten nach einem Arztkontakt nach Hause geschickt. Also es gibt sozusagen das Sprichwort, man ist erst ein Pädiater, wenn man seine erste Meningokokken-Meningitis nach Hause geschickt hat. Es ist so. Auch mir ist das schon gelungen. Ich habe ein 8-jähriges Mädel gehabt, dem ich sogar Blut abgenommen habe und die hat nur 8 CRP gehabt. Die habe ich nach Hause geschickt und 8 Stunden später sind wir in einer Meningokokken-Meningitis gekommen. Also das ist einfach so. Das wird man nicht verhindern können. Es gibt zwei verschiedene Verlaufsformen. Die progressive Verlaufsform, die dauert so Tage und die fulminante, die geht über Stunden. Und da hat es auch noch eine sozusagen Untersuchung gegeben, die Zeit zwischen auftretender Symptomatik und Krankenhausaufnahme. Und das, man sieht, da vergehen meistens doch 13 Stunden. Die Klinik ist jedem bekannt, brauche ich nicht erwähnen. Das Waterhouse-Friedrichs-Syndrom ist einfach durch die disseminierte intravasale Gerinnung ausgelöste Thrombose der Nebennieren. Und ist nicht gleichzusetzen mit der Purpura fulminans. Das wird ja oft gemacht, dass das Waterhouse-Friedrichs-Syndrom mit der Purpura fulminans gleichgesetzt wird, ist es aber nicht. Und dann ein Prognosefaktor ist der GCS, der initiale GCS. Also Kinder, die komatös sind, oder auch Erwachsene, die komatös sind, steigen, also vor Behandlung steigen meistens schlechter aus. Und was vielleicht nicht so bekannt ist, es gibt auch eine Myokardbeteiligung. Bei 50% der Obduktionen hat man gesehen, dass das Myokard eigentlich alteriert ist. Zeichen dieser bakteriellen Meningitis ist das Brodzewski-Sign und das Kernig-Zeichen. Die Differentialdiagnosen gibt es eigentlich in Österreich fast nur eine, das ist die Streptokokken, also die Pneumokokken-Meningitis. Gruppe A, Gruppe B, das macht kaum noch. Haemophilus ist fast ausgestorben und Staphylokokken kommen ganz, ganz, ganz selten vor. Gute Therapie, sozusagen eine Early Goal Directed Therapy. Das heißt, ich habe ein Ziel. Mein Ziel ist, die Antibiose so schnell wie möglich zu verabreichen. Und die besteht meistens aus den Drittgenerations-Cephalosporin. Man kann entweder Zafotexin in 200 bis 300 Milligramm pro Kilogramm pro Tag geben. Das muss man mindestens in 3 Einzeldosen geben. Einfacher für die Turnusärzte, die Infusionen ja noch immer anhängen müssen, leider, ist natürlich das Ceftriaxon, das muss man noch einmal anhängen. 100 Milligramm pro Kilogramm pro Tag. Das ist aber bei einer sporadisch auftretenden Meningitis. Bei der Epidemie muss man ein bisschen anders arbeiten. Da machen nämlich die Vorbehandlungen zu viel Arbeit und wenig Sinn. Das heißt, da muss man IM spritzen. Da ist das Ceftriaxon, das Chloramphenicol zu nennen und auch das Penicillin. Also in Österreich gibt es zum Beispiel noch keinen einzigen, also ist kein einziger Meningokokkenkeim isoliert worden, der resistent gegen Penicillin wäre, 2012. Dexamethason wird beim Verdacht immer gegeben bei uns, weil eben die man wird nicht taub, es gibt Innenohrschwerhörigkeit, so jetzt habe ich es. Und das kommt eigentlich nur bei den Pneumokokken beim Haemophilus vor, aber da man es am Anfang noch nicht unterscheiden kann, kriegen bei uns alle ein Dexamethason. Und das Protein C kriegen sie je nach Protein C-Wert. Das Protein C ist eigentlich noch als experimentell anzusehen, aber wir sehen einfach, dass die Kinder besser damit aussteigen, wenn sie es so früh wie möglich kriegen, wenn sie es brauchen. Das heißt, man muss einen Protein C-Spiegel bestimmen. Die Prognose, also unbehandelt sterben 70-90%. Und sonst haben die Überlebenden 15-25% haben Folgeschäden. Noch zur Chemoprophylaxe. Für wen? Das Problem ist immer, das merkt man, wenn man in der Ambulanz tätig ist, wenn ein Meningokokkenfall in Wien war, das merkt man in der Ambulanz. Also am gleichen Tag meistens wird die Ambulanz gestimmt und da kommt aber jeder, der vielleicht auch das Kind nur vom Foto kennt, der wird auch seine Meningokokkenprophylaxe. Aber da gibt es eigentlich Definitionen, wer es kriegt. Also Haushaltsmitglieder, vor allem Kinder unter 2 Jahren sollten es kriegen. Kindergartenkollegen und Schulkollegen, vor allem Kindergartenkollegen. Ja? Weil also was Kindergartenkinder an Speichel austauschen, das ist unbeschreiblich. Ja? Die brauchen das wirklich. Ja? Natürlich, wenn man intimen Kontakt zum Erkrankung, intimen Kontakt gestanden ist, ja? Kontakt mit Sekreten des Indexpatienten, das sind vor allem wir genannt, die ungeschützt, sprich ohne Mundschutz und Handschuh, die behandeln. Ja? Da kommt eh das Gesundheitspersonal. Genau. Und was ist dann, zum Beispiel, wir haben einen Fall gehabt, der ist gerade von der Türkei-Reise nach Hause gekommen. Ja? In ein Charterflugzeug. Da war die Frage, wer kriegt aller eine Prophylaxe? Ja? Und das ist genau definiert. Es ist nicht das Gleiche, es ist nicht das gesamte Flugzeug. Ja? Es ist nicht so, wie man es im Fernsehen sieht, dass die Keime durch die Klimaanlage durchgehen und überall verteilt werden. Das ist es nicht. Ja? Zumindest bei den Meningokokken nicht. Ja? Bei der Tuberkulose ist es möglich, aber nicht bei den Meningokokken. Ja? Da kriegt es wirklich nur die, die in unmittelbarer Nähe zum Indexpatienten gesessen sind. Ja? Also die rundherum. Ja? Eins vor, eins hinten. Eine Reihe, die gleiche Reihe und eine Reihe vor und eine Reihe hinten. Und auch nur die, die eigentlich 8 Stunden mit denen in Kontakt waren. Also 8 Stunden auf einen Langstreckenflug. Ja? Sprich, England, Österreich geht sich nicht aus. Ja? Wann soll man die Chemoprophylaxe geben? Am besten innerhalb der ersten 24 Stunden. Ja? Aber man kann es auch noch 10 bis zu 10 Tage nach Kontakt geben. Es gibt das Regime, da gibt es die offiziellen, das ist das Rifampicin, das Ciprofloxacin und das Ceftriaxon. Das sind auch nur die 3, die man in jedem Lehrbuch findet. Aber es stimmt nicht. Man kann viel mehr geben. Das macht auch viel mehr Sinn. Weil bei Schwangeren kann ich zum Beispiel nur mit dem Ceftriaxon nach diesen offiziellen Guidelines geben. Aber ich gebe viel mehr Medikamente. Ich kann geben ein Citromax, ein Azithromycin. Es kann auch ein Cefixin gegeben werden. Also ein Trizef. Und das Citromax zeichnet sich auch dadurch aus, dass es eigentlich geeignet ist, weil ich es auch nur einmal geben, genauso wie das Ciproxin. Das heißt, ich habe eigentlich auch die Chance, bei den Leuten das Citromax zu geben. Und die Wirksamkeit ist im Vergleich zum Rifampicin angegeben. Also beim Rifampicin müsste natürlich 100% stehen. Das ist eine Übernahmefehler aus der Dings. Und sonst sind die alle fast gleich genauso wirksam wie das Rifampicin. Und diese Empfehlung stammt aus der ECDC Guidance. ECDC, das ist ungefähr das gleiche wie das CDC für Europa, E-Schritt für Europa. Und CDC steht auch für Center of Disease and Disease Control and Prevention. Impfung. Früher hat es den Polysaccharid-Impfstoff gegeben, den Menzelax, der wird scheinbar nicht mehr hergestellt. Jetzt gibt es eigentlich nur mehr Konjugat-Impfstoffe. Die haben ACWY drinnen, das ist nicht mehr ein Rix. Ne? Menveo, Neischwag C hat zum Beispiel nur C drinnen. Ja? Und ab 01.01.2014 gibt es auch die Meningokokken-B-Impfung in Österreich. Ja? Sprich, es gibt sie jetzt. Ja? Nicht mehr sagen, es gibt sie nicht, sondern es gibt sie. Ja? Und wir impfen jetzt nicht nur gegen B, sondern wenn, bitte beides. Ja? Weil wir gesehen haben, 50% der Verstorbenen haben eine C gehabt.